Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christine Jansson, ich bin Tantra-Lehrerin, Buchautorin und ich begrüße dich heute zu einem ganz besonderen Podcast. Und zwar geht es um ein Interview mit dem bekannten Tantra-Lehrer Andro, der in Berlin gelebt hat, inzwischen leider verstorben ist. Und ich möchte einen ganz lieben Studiogast diesmal auch wieder begrüßen, den Klaus Krütering.
Ja, hallo Christine.
Hallo Klaus. Mich verbindet mit Klaus eine lange Geschichte. Wir haben mal ein Tantra-Heft zusammen bearbeitet von der Connection, haben wir eine Weile ein paar Ausgaben rausgegeben. Dann hat Klaus ein Buch geschrieben in meinem Verlag, meine Reise zum Tantra. Und die Idee zu diesem Buch, erinnerst du dich noch, Klaus, wo wir die Idee hatten?
In der Gerbermühle haben wir gesessen, richtig.
In der Gerbermühle in Frankfurt. Und zwar hatte ich auch schon Bücher von Andro veröffentlicht, hatte auch schon ganz spannende Kurse mit ihm gemacht. Andro ist meiner Meinung nach einer der radikalsten und wahrhaftigsten Tantra-Lehrer in Deutschland.
Ja, ja.
Und Andro, es war so eigentlich gegen Ende seines Lebens, weiß nicht, war vor 3 Jahren oder so, hatte das Gefühl, man sollte eine Biografie über ihn schreiben. Aber das weißt du jetzt besser, weil du hast die Reise gemacht mit ihm.
Ja. Ja, genau. Also wir hatten besprochen, Andro hatte, ich vereinfache es mal, er hatte die Idee, sich nochmal einen größeren Publikum darzubieten im weitesten Sinne. Und es sollte ein gemeinschaftliches Buch werden, also dass wir uns da zusammensetzen und über Tantra schwerpunktmäßig reden. Es wurde dann Gespräche sprichwörtlich über Gott und die Welt. Und dieses gemeinschaftliche Buch sollte dann einfach ihn selbst und das Thema Tantra nochmal nach außen bringen. Er war ja in den 90ern im öffentlich-rechtlichen Fernsehen ziemlich oft zu sehen und zu hören. Bis in die frühen Nullerjahre war er da öfters präsent, so als der Sex-Guru gewissermaßen. Und dann irgendwann wurde es still um ihn und das war so die Idee, ja, auch den jüngeren Leuten, die das gar nicht wissen und kennen, einfach ja auf so eine ganz niedrigschwellige Weise Tantra und ihn als Person nochmal rüberzubringen. Und jetzt ganz salopp gesagt.
Und ich fand das so toll, dass du dieses Abenteuer mitgemacht hast, weil es war in der Tat ein Abenteuer. Denn ja, die Reise ging nicht irgendwie nach Schwarzwald oder nach Bayern, sondern in den Amazonas.
Nach Nordostbrasilien, in die Amazonasmündung.
Erzähle, wie fing diese Reise an? Erzähl.
Wie fing die Reise an? Also wie gesagt, eigentlich fing sie in der Gerbermühle an, wie schon erwähnt. Aber wir sind dann, ich mach's mal kurz, wir sind dann schließlich zu dritt in den Flieger gestiegen in Berlin-Tegel. Damals war der Flughafen noch offen. Und über Lissabon nach Belém geflogen in Nordostbrasilien. Haben dort eine Nacht in einem sehr einfachen Hotel verbracht. Und am nächsten Tag ging es dann in einem etwas klapprigen Auto, die etwa 230 Kilometer zur Küste.
Aha.
Und von dort dann, da waren wir leider etwas spät dran schon, mussten wir auch wieder eine Nacht in einem Hotel dort verbringen, in Pirabas, ein kleines Städtchen an der Küste. Dann mit einem kleinen Boot, also eine Nussschale mit Motor gewissermaßen, rüber zu der Insel, auf der wir uns dann aufhalten wollten.
Was war das für eine Insel? Die hat ihm gehört oder seiner Community?
Eher Letzteres.
Ja. Letzteres, ja.
Diese Insel, es gibt einen brasilianisch-deutschen Verein, ein e.V., der rein formell diese Insel gehört. Das ist ein Naturschutzgebiet, das heißt, da darf also auch nichts touristikmäßig stattfinden, eben um die Natur zu schützen, die leider auch schon etwas beeinträchtigt ist durch menschliche Einwirkungen, aber das ist ein anderes Thema. Und Diese Insel ist recht groß, so Pi mal Daumen 17 Quadratkilometer. Ein langgezogenes Etwas, wie so eine Zotte, die so quasi vom Festland aus in den Atlantik reinragt. Und teilweise ist so urwaldähnliche Vegetation drauf. Dann gibt es Traumstrände, wirklich wie auf Kitschpostkarten, mit fast weißem feinen Sand und einem Blick in die Weite. Also es ist schon faszinierend gewesen auch. Und es gibt ein Steinhaus auf der Insel, ein richtig schönes Steinhaus, ein kleines Anwesen mit Nebengebäuden, also Hauptgebäude und Nebengebäude, wo wir uns dann getroffen haben und wo auch Gruppen, Tantra-Gruppen stattgefunden haben und ich glaube auch immer noch stattfinden.
Genau. Also aufgrund, ich sollte eigentlich auch noch mal mit Andro ein Seminar besuchen, das er in diesem Haus abhielt. Aber wenn ich mich recht erinnere, das war nach deiner Reise.
Ja.
Und da hattest du mir bereits erzählt, sobald das Licht ausgeht, feiern die Kakerlaken Party.
Ja.
Und dieses Bild, das hat mich total abgeschreckt. Sehe, wie sah das in dem Haus aus?
Ja, also Leute, die Angst vor kriechenden Flugtieren haben, denen würde ich denn doch abraten, da hinzugehen, weil speziell abends und in der Nacht kreucht und fleucht einiges rum. Ich habe dann ähnlich wie Andros einfach mal ausprobiert, ohne Moskitonetz nachts. Gut, ein paar Stiche habe ich abgekriegt, aber nicht der Rede wert. Gibt aber Leute, die sind begehrter bei diesen Tierchen. Und wie gesagt, es gibt Gnu- und Moskitonetze immerhin. Kakis. In einer Nacht habe ich mal mehr aus Sux die Taschenlampe angemacht und auf den Boden geleuchtet. Ich konnte sie nicht zählen, so viele waren da. Die huschten dann weg, lichtscheu wie sie sind. Und es waren alle Größen vorhanden, also von fingergroß bis ganz kleine. Also Leute, die also vor diesem Getier Angst haben oder die das super eklig finden. Also ich glaube, die haben da gewisse Probleme, wenn sie da hinfahren. Für mich jetzt, ja, ich habe mich damit irgendwie arrangiert.
Ja, das war doch sehr klug von dir.
Genauso mit dem Hornissennest im Bad. Die waren halt da. Ja, die Hornissen haben ihr's gemacht und ich meins. Und wenn eine etwas zu nahe kam, so mit der langsamen Handbewegung, und die ging dann weg. Also irgendwie, es lässt sich mit den Tieren auch arrangieren.
Also du könntest auch im Dschungelcamp dich bewerben nach deinem...
Weiß ich nicht, aber wie gesagt, in den Ambiente, ja, das ging.
Wie war denn jetzt der Tagesablauf? Ihr wart ja, glaube ich, zu dritt oder zu viert. Es war auch
zu
noch
dann Freundin, das wird, ja.
Eine Freundin von Andro war, glaube ich, noch dabei, gell?
Eine aus der Gruppe.
Aus der Gruppe. Und später kam noch ein Liebhaber.
Und deren Lover, derzeitiger Lover, kam dann dazu noch.
Genau.
Sie waren dann als Dauerbesetzung zu viert. Es war dann auch noch da jemand, der auf das Haus aufgepasst hat.
Mhm.
Und ein Freund von ihm, also wir waren dann zu sechst so durchgehend und gelegentlich gab es auch Besuch von Leuten aus der brasilianischen Vereinsteil, die kamen dann mal rüber, waren dann für ein, zwei Tage dort, dann fuhren sie wieder weg. Also meiste Zeit waren wir zu fünf oder zu sechst. Das war so durchgehend.
Also es war ja eigentlich dein Hauptanliegen und da sprechen wir gleich noch drüber, dieses Buch für ihn und mit ihm zu schreiben. Mhm. Aber wie war denn so der Tagesablauf? Hat das was mit Tantra zu tun gehabt? Habt ihr da auch Rituale zusammen gemacht?
Ja, also der Tagesablauf, es war sehr, sehr locker, weil ich meine, die Idee war, die Ruhe zu haben, sich zu Gesprächen zusammenzusetzen. Mhm. Die haben wir aufgezeichnet. Es gibt ja sehr handliche und gute Aufzeichnungsgeräte. Ich hatte natürlich mir auch Notizzettel und Blöcke mitgebracht. Zum einen, um stichwortartig mitzuschreiben, über was wir sprechen oder gesprochen haben. Zum anderen auch, um die Dateien zuordnen zu können, um halbwegs die Übersicht zu behalten. Das nur als Rahmen. Gut, der Tagesablauf. Es sah dann so aus, dass anders als mein normaler Berliner Rhythmus, wenn ich jetzt nichts Wichtiges zu erledigen habe, war ich meistens der Erste, der wach war. Morgens, so das hat mich das Tageslicht geweckt, so ab sechs, halb sieben wurde es hell. Und meistens stand, oh, es wird hell. Dann habe ich mich nochmal umgedreht und bin wohlig gestreckt und geräkelt und war noch still im Haus. Und wie gesagt, an den meisten Tagen bin ich dann irgendwann aufgestanden, weil ich dachte, ah, der Tag kann anfangen jetzt. Ich fühle mich gut. Und sehr schön war, wir waren ja unter uns. Das heißt, ich brauchte mich nicht anzuziehen. Ich konnte nackig, wie ich da im Bett lag, auch aufstehen. Bin dann über in die Küche, habe Kaffee gemacht, habe Milch aus Milchpulver bereitet. Und als ich dann fertig war, habe ich dann gehört, das ist im Haus, wird jemand wach. Und die Hunde kamen dazu und bellten dann auf. Wir hatten so halbwilde Hunde, die dann quasi zu Haus gehörten. Und ja, dann haben wir uns irgendwie versammelt, so nach und nach, um den Frühstückstisch auf der Veranda mit Blick auf das Meer. Und ja, morgen. Und dann wurde der Kaffee eingeschenkt und dann eben diese gemachte Milch dazu und begrüßt. So fing der Tag an. Und ja, wir haben uns dann, wir hatten jetzt keine feste Zeit für die Gespräche. Wir haben uns mal entweder späten Vormittag oder am frühen Nachmittag zusammengesetzt und am Lauf des Nachmittags zusammengesetzt, eben wie beschrieben, unser Aufnahmegerätchen hingestellt und dann losgelegt. Manchmal hatten wir ein direktes Thema, ein Buch von Andro zum Beispiel oder Stichwort Yantra hatten wir schon mal, dass wir da angefangen haben, drüber zu sprechen. Manchmal, wie so, kam mir eine Erinnerung. Ich dachte, ich frage den Andro jetzt mal, wie war das denn für ihn? Wie auch immer. Also wir haben dann unser Gespräch aufgenommen und das entwickelte und entfaltete sich dann.
Was hat dich jetzt am meisten berührt? Erinnerst du dich noch dran? Welche Themen oder welche Gespräche hat er gern drüber gesprochen? Ich denke schon, oder?
Ja. Also er hat natürlich, er war recht kommunikativ und es ging ja auch darum, von ihm und seine Herangehensweise im Buch so besonders hervorzuheben, zu beleuchten. Ich gucke jetzt gerade mal, was war denn? Also wir haben sehr viel gesprochen über den Zusammenhang, wie die etablierten Religionen, also im Vordergrund die christliche Religion, die meisten Leute in ihrer sexuellen Entfaltung begrenzt und behindert hat. Das war so ein roter Faden, der immer wieder kam. Und du hattest vorhin erwähnt, ja, radikal. Er ist sicher einer der radikalsten Tantra-Lehrer gewesen. Er vertrat auch dieses linkshändische oder rote Tantra, was also sehr sexuell betont ist, also wo, wenn es um Vereinigung geht, sich wirklich körperlich auch vereinigt wird. Also da geht es um Sex als Mittel, um quasi zur Erleuchtung, zur Erkenntnis zu gelangen. Es gibt noch das weiße Tantra, wo wir gerade dabei sind. Das ist dann mehr so der spirituelle Schwerpunkt. Das heißt, wo man dann eine Vereinigung eher visualisiert, also sich vorstellt und weniger das Sexuelle geht. Und alles dazwischen gibt es auch. Also wie gesagt, er war schon jemand, der, ja, ich bin versucht zu sagen, knallhart so diese sexuelle Richtung vertreten hat. Und das fand ich sehr spannend. Also ich bin ja da auch ja schon unterwegs in der Richtung eine ganze Weile. Und mir kommt gerade so, ich glaube, da sind die richtigen beiden aneinander zusammengekommen. Aneinander geraten, sozusagen. Wir haben uns eigentlich nicht nennenswert gestritten, kaum. Es war mehr Austausch. Es war manchmal anstrengend miteinander, so, aber wir sind zu Rande gekommen.
Ja. Mhm. Ja, das erinnert mich jetzt, wenn du das erzählst. Ja, er hat sehr mutig eben auch die Sexualität als Weg zur Erleuchtung in den Vordergrund gestellt. Und Sexualität ist immer noch ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Und ich erinnere mich, ich habe mal einen ganz radikalen Workshop bei ihm gemacht, der ging 7 Tage lang. Das war ein sogenanntes Chakrapuja-Ritual. Das waren sehr erfahrene Tantriker. Ich glaube, 9 Männer, 9 Frauen waren das. Ich war eine der Frauen. Und wir haben zusammen gewohnt, eine Woche lang. Es gab keine Toilettentüren, das fand ich am allerschlimmsten. Wir sollten unsere Scham überwinden. Das fand ich ganz schrecklich. Ja,
glaube ich dann. Oh, da, ja, verstopfen. Da haben wir auch drüber gesprochen.
Ja,
da haben wir gesprochen.
Und das Größte war eben dieses Abschlussritual, was, glaube ich, außer Ihnen hier in Deutschland oder überhaupt in der Welt kaum jemand macht, wo in einer ritualisierten Sexualität, in einem Kreisritual, jede Frau sich mit jedem Mann im Kreis herum körperlich vereinigt hat. Ja. Und da ging es eben nicht mehr nur um Attraktion. Mit manchen Menschen passiert es leicht, dass man sich gerne vereinigt. Mit anderen, da sollte man das Göttliche in dem anderen sehen. Hat mehr oder weniger gut geklappt, aber es war wirklich ein Erlebnis. Und diese Energie und Kraft, die da auch entstanden ist, die eben auch zu nutzen für der Welt was Gutes wünschen oder so. Es war was ganz Besonderes.
Ja, ja, schön.
Sind dir, über was habt ihr euch noch unterhalten? Ist dir da noch was in Erinnerung, wo du sagst, das war schwierig oder vielleicht auch problematischer für dich? Ich glaube, mit BDSM hat er es nicht so gehabt.
Ja, BDSM. Ja, danke für das Stichwort. Da hatte ich ein bisschen nachgebohrt. Und mein dritter Versuch war dann doch recht erfolgreich. Also meine Beharrlichkeit hat sich dann gelohnt, weil er hat da immer so ausweichend geantwortet und ja, aber und eigentlich nicht und blablabla. Und so mein dritter Anlauf, also wer möchte, kann es auch im Buch nachlesen, der war dann recht erfolgreich und er hat sich dann dazu hinreißen lassen, aus den Nähkästchen zu plaudern, eine Szene geschildert, ich will das jetzt nicht vorwegnehmen, wo ich doch sehr erstaunt war, wo ich denke, oh, jemand, der da erst so Vorbehalte signalisiert hat zum Thema BDSM und dann gleich so eine Hardcore-Szene, wow, ja, dachte ich, für mich Hardcore wohlgemerkt. Ja, hoppla. Was ich auch sehr berührend fand, war so der Kontakt so zu den Andros Kindheit, weil er hat ja als ganz junger Mensch, als ganz, ganz jung die letzten Kriegswirren des Zweiten Weltkriegs miterlebt, so mit viereinhalb. Und die Familie hat nur mit ganz viel Glück überlebt. Also es gab ein paar Situationen, die hätten auch anders ausgehen können. Aber die ganze Familie hat unglaubliches Schwein gehabt, kann ich nur so sagen aus meiner Sicht. Und ist dann so, auch nach dem Krieg, wo ich weiß, dass meine Mutter da zum Beispiel auch harte Zeiten hatte und viele andere auch, wo er einfach durch ganz viel Glück und die entsprechende Verwandtschaft, die auch Schwein hatte, dass die Häuser eben stehen geblieben sind und nicht zerbombt wurden, da eine relativ, und den Umständen entsprechend relativ gute und glückliche Kindheit hatte, über die er auch berichtet hat und wo ich auch denke, hoppla, der hat ja nichts anbrennen lassen. Ja, das fand ich schon spannend. Ich gebe mal wieder zurück.
Wie ist er eigentlich zum Tantra gekommen? Er hat, glaube ich, auch lange Zeit in Indien gelebt, oder?
Er hat ihr erzählt, dass, er war in Pune, richtig? Also Osho hat ihn sehr stark beeinflusst. Er hat nie Sannyas genommen, sagte er mir. Aber Osho war eigentlich einer der zentralen Einflüsse für ihn. Also Stichwort Neo-Tantra Osho oder Bhagwan, wie er früher abhieß. Und er sagte, dass er hat in der Bibliothek seines Großvaters, wenn ich das richtig erinnere, Bücher über Tantra gefunden. Und das fand er sehr faszinierend.
Ja.
Und er ist da mit einem sehr guten Freund. Auch Andro war Männern durchaus auch sinnlich sexuell zugetan, Frauen und Männern, ja. Ist er in Marokko gewesen, ich glaube in Tunesien, wenn ich es richtig behalten habe. Und dort gab es die Idee, dann das erste tantrische Ritual zu machen mit zwei Männern, einer Frau. Und die haben sich dann so einen Berg gesucht, wo sie dann auch irgendwie für sich waren, also abseits der nächsten Ortschaft. Und da haben sie dann praktisch das erste gemeinsame tantrische Ritual gemacht. Und von dort ist das dann quasi Selbstläufer ist nicht zu viel Wort, hat sich dann weiter entfaltet. Andro hat dann recherchiert nach weiteren Quellen und ist gereist auch, weil er neugierig war und er merkte dann, ja, Tantra ist mein Ding, das ist es. Das ist so, was mich ankickt. Vielleicht sogar mein Lebenssinn, Lebensziel, das Wichtigste in meinem Leben. Und von da ging das weiter. Das war, wenn ich mich richtig erinnere, Ende der 70er Jahre irgendwann. Ich müsste jetzt nachschauen. Ich glaube, ich habe es irgendwo in den ganzen Dokumenten drin, aber so etwa. Ja.
Sehr, sehr spannend. Was für ein Geschenk auch. Ich meine, du hast viel auf dich genommen mit dieser Reise. Ja, es war auch eine teure Reise, dahin zu kommen. Aber was für ein Geschenk auch mit so einem weisen Mann, möchte ich eigentlich sagen, der so viel erlebt hat, so eine intensive Zeit verbringen zu können.
Ja, also wie gesagt, am Anfang hatte ich Andro so innerlich ein bisschen auf den Sockel gestellt. Das hat sich dann so im Lauf der Gespräche relativiert.
Wieso?
Jetzt muss ich aber dazu sagen, ich bin sehr dankbar dafür, weil ich denke, in seinem Bereich, also Bereich Soziales, Sexualität, Sinnlichkeit, Tantra, ist Andro einer der wichtigsten Leute der der deutschen Nachkriegszeit.
Ja.
Seine Familie und er selbst hatte auch Beziehungen zu ganz vielen der Kulturelite in Deutschland. Das muss ich dazu sagen, sonst entsteht ein falsches Bild. Stichwort, ich glaube, sein Großvater war irgendwie Brieffreund von Hermann Hesse und so. Also wir reden von wirklich Kulturelite, ja, nur als Stichwort dazu. Und mit einem so interessanten Mann reden zu dürfen, ja, auch intime, ganz persönliche Gespräche zu führen, das fand ich sehr, sehr faszinierend. Das heißt jetzt nicht, dass Andro mir alles erzählt hat über sich, aber es waren ganz, ganz wichtige und intensive Gespräche zwischen uns. Ich empfinde das als ein ganz großes Geschenk.
Wie schön, wie schön. Ja. Und du hast jetzt ein bisschen erwähnt, es stand dann nicht mehr so auf dem Sockel. Also auch er war wahrscheinlich auch nur ein Mensch.
Ja, mit allen Schwächen und seinen fixen Ideen, wie wir alle. Ja, ja, wie ich selbst. Und und auch gleichzeitig, also es ändert nichts an meiner Dankbarkeit.
Ja, ja. Oh, wie schön.
Ist es, ja.
Ja. Habt ihr denn jetzt, also wie lange warst du da? 4 Wochen, glaube ich.
Nein, wir waren viel länger zusammen. Wir waren etwa fast 10 Wochen waren wir unterwegs. Und davon über 9 Wochen auf der Insel. Ja, mehr als 9 Wochen waren das. Ja.
Das ist ja ewig.
Ja.
Habt ihr da auch Rituale, körperliche Rituale zusammen gefeiert?
Wir haben Tantra-Yoga gemacht zusammen. Also jetzt keine Rituale aus den Workshops oder so, aber Tantra-Yoga. Das ist eine Form von Yoga, die durchaus auch die Geschlechtsorgane bei Mann und Frau mit einbezieht. Und war schon ein bisschen erweitertes Yoga gegenüber dem Yoga, was ich selbst so seit jahrelang mache und auch heute noch so mitlaufen lasse, sage ich. So einfach, um gelenkig und dehnbar zu bleiben. Das haben wir, weiß ich, 12, 14, 15 Mal. Ich habe mit Gesell auf jeden Fall recht oft zusammen gemacht. Mhm. Und das war irgendwie sehr schön. Wie gesagt, wir sind ja nackig rumgelaufen normalerweise. Also wenn jetzt nicht Besuch da war oder irgendwie Leute da was wollten, ein Boot angelegt haben. Na gut, ansonsten haben wir halt einen Lungi angezogen, sowas. Und das war so ein bisschen wie Sonnenanbeten, so auf der Terrasse, nackig zu mehreren. Und dann haben wir zusammen dieses Tantra-Yoga gemacht. Ja, habe ich sehr als sehr schön in Erinnerung.
Oh, schön. Aha. Ja. Ja, ich erinnere mich, du hast dir richtig viel Arbeit gemacht. Du hast das ja alles aufgenommen. Du hast dann per Hand diese ganzen Tapes hast du irgendwie abgeschrieben.
Teilweise.
Und hast es dann zusammengefasst und auch ein sehr persönliches Buch geschrieben, auch über deine Wahrnehmung, deine Gefühle, deine Reise. Und es hat dein Verständnis von Tantra wahrscheinlich auch vertieft, oder?
Ja, auf jeden Fall. Und es sind im Buch auch ein paar kleine Anekdoten aus meinem Leben drin, die ich erlebt habe. Wenn ich das erkläre, warum, dann kann ich sagen, gut, was Andro als Tantra-Lehrer mit Tantra zu tun hat, erschließt sich eigentlich von selbst. Was du als Verlegerin damit zu tun hast, du hast dann auch über die Tantra-Specials und auch die Bücher, die du gemacht hast zum Thema, ist auch ein Bezug da. Aber was habe ich denn als Autor mit Tantra zu tun? Wie komme ich überhaupt in die Situation? Was ist denn mein Bezug zu Tantra? Und da habe ich ein paar Geschichten aus den Nähkästchen mit eingebracht unterhaltsam und durchaus auch erotisch, denke ich mal, wo es passt, die so ein bisschen beschreiben, was ist denn mein Bezug zu Tantra? Was ist denn in meinem Leben der Bezug zu Tantra?
Was ist dein Bezug zu Tantra?
Gut, ich kann sagen, es gibt Männer und Frauen in meinem Leben als Partner. Mhm. Ich habe zwar als junger Mann ein schwules Coming Out hinter mir, um dann ein paar Jahre später festzustellen, dass es auch Frauen gibt, mit denen ich mehr, wesentlich mehr möchte, als nur mal Umarmung. Und das ist ein Bezug zu Tantra. Das zweite, als Tantra, als einfach eine Lebenshaltung, eine Lebenseinstellung, ein Ja zum Leben, ein Ja zum sinnlichen Hiersein, ein, oh Gott, wie soll ich es ausdrücken? Ein Ja zum Lebendigsein.
Ah, wie schön. Ja.
Mit allem, was dazugehört. Lust, Schmerz, allem.
Ja. Das finde ich eine sehr, sehr schöne Erklärung für Tantra. Denn wir haben ja schon auch im letzten Interview erwähnt, sexuelle Kraft, sexuelle Energie hat ja nicht nur was mit Geschlechtsverkehr zu tun, sondern es ist Lebensenergie,
ja.
Es ist Lebendigkeit,
ja.
Es ist ein Ja-Sagen zum Leben mit allem, was es bietet, mit dem ganzen Spektrum.
Ja. Alles, genau.
Wir können auch nur die positiven Gefühle zulassen, also die uns lieberen Gefühle für Lust, wenn wir eben auch die anderen Gefühle, den Groll, den Schmerz, die Verletztheit anschauen und zulassen können.
Ja, alles, was dazugehört. Groll, Schmerz, Wut, Verlegenheit und. Genau. Ja, weil ich weiß nicht, ob sich das die Leute klar machen, wenn wir sogenannte negative Gefühle wegdrücken und verweigern. Letztendlich verweigern wir uns auch wirklich in Glücksgefühlen natürlich.
Ja. Genau, weil wir unterdrücken, wenn wir ein Gefühl unterdrücken, unterdrücken wir im Prinzip auch andere Gefühle.
Wir
leben dann in einer gedämpften Stimmung, ohne besondere Höhen oder Tiefen.
Genau.
Und das ist eigentlich sehr schade.
Ja, das finde ich auch, weil, das Ganze, genau, danke dir, besser hätte ich es nicht formulieren können.
Lars, du hast das wunderbar formuliert. Ich habe solche Lust bekommen, ich schade, dass ich solche Angst vor Kakerlaken hatte, dass ich da nicht mitgekommen bin oder später mal dabei war. Du hast ein so tolles Erlebnis gehabt mit Andro, ein wirklich ganz besonderer Mensch. Und ich bin dir so dankbar, dass du diese Energie und Zeit aufgebracht hast, das wirklich in Buchform niederzuschreiben. Und ich kann unsere Zuhörer nur einladen, sich das Buch zu kaufen, es zu lesen, weil es war ein ganz besonderer Mensch und es wurde von einem ganz besonderen Autor geschrieben. Ich danke dir, Klaus.
Ja, danke dir, Christine.
So, ihr lieben Zuhörer, ich hoffe, es hat euch unterhalten, hat euch neugierig gemacht. Und ich freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder reinhört beim nächsten Podcast. Ich wünsche euch eine tolle Woche.
Und ich schließe mich damit an. Tschüss.
Tschüss.